Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und nicht irgendwo stecken geblieben, sondern bist vortrefflich im neuen Jahr gelandet. An dieser Stelle natürlich erstmal ein frohes neues Jahr an dich. Möge es all das Glück, all das Schöne bringen, was du dir wünschst. Und zwar noch darüber hinaus, was du auch wirklich gebrauchen kannst, um in deinem Leben so richtig strahlen zu können. Ich möchte diese Podcast-Folge, diese erste des neuen, frischen Jahres für eine Frage nutzen, der ich mit dir heute ein bisschen auf den Grund gehen möchte. Und zwar ist das etwas, worauf ich mit vielen Leuten in letzter Zeit immer wieder gekommen bin, wahrscheinlich ausschlaggebend durch die besinnliche Weihnachtszeit, durch diese endlos wirkende Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die aber dann doch so kurz ist. Und all diese Aspekte haben dazu geführt, dass ich immer wieder die Frage an andere Leute gestellt habe: Was tust du eigentlich für dich? Was tust du wirklich eigentlich für dich? Und zwar nur für dich, nicht um jemand anderem zu gefallen, nicht um irgendwas zu erreichen, sondern einfach nur für dich und deinen Seelenfrieden. Und genau dem möchte ich heute mit dir ein bisschen auf den Grund gehen. Es wird natürlich auch wie immer einen kleinen juristischen Ausflug geben, diesmal ein bisschen grundsätzlicheres. Dabei wünsche ich dir dann natürlich auch ganz viel Spaß. Jetzt aber wie immer vorab der Disclaimer: Ich gebe hier keine Rechtsberatung, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Wenn du ein juristisches Problem jeglicher Art hast, gehe bitte zum Anwalt oder der Anwältin deines Vertrauens, die können dir da helfen. Ich kann das nicht. Ich möchte dir hier lediglich oder immerhin oder wie auch immer du das nennen möchtest, einen positiv konnotierten Zugang zu unserem Rechtssystem geben, abseits von diesen ganzen Bewertungen wie das ist alles schlecht, das ist alles schlimm, das macht alles Angst, hin zu, hey, das sind unsere Spielregeln und die sollten wir auch würdigen können. Deswegen gibt's hier unser Rechtssystem im Zusammenspiel mit Persönlichkeitsentwicklung und Lebensfreude. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und ein ganz liebes Hallo und herzlich willkommen zu Weltfremd, deinem Podcast für ein recht erfülltes Leben mit mir, mit Kiranje. Eigentlich klingt diese Frage so, so, so banal. Und in erster Linie beantwortet sie auch jeder mit, naja, ich tue den ganzen Tag was für mich. Wenn man das aber dann genauer anguckt, bekommt das ganz schön viele Brüche. In der Regel läuft der Alltag der meisten Menschen, und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich da sehr privilegiert, weil meiner gerade nicht so abläuft. Aber wenn ich das beobachte, auch bei den Klienten, die ich habe, die mir so erzählen, wie ihr Alltag ist und auch von meinen Bekannten und so weiter, dann läuft er so ab, dass sie morgens aufstehen, dass sie in die Arbeit müssen, dass sie sich irgendwie gehetzt fühlen, dass sie sich irgendwie unter Druck fühlen, dass sie da wenig Leidenschaft dafür empfinden, was sie tun. Dazu gibt es natürlich Ausnahmen und jeder, der diese Leidenschaft empfindet, hey, du bist auf dem richtigen Weg, denn eigentlich ist dieses etwas tun, ohne dafür zu brennen, irgendwie in meinen Augen voll die Energieverschwendung und es wäre vielleicht zu überdenken, ob es nicht vielleicht einen besseren Job gäbe, der für dich besser geeignet wäre, deine eigenen Bedürfnisse und dein eigenes Sein in die Welt zu bringen. Ich glaube nämlich, dass du vielleicht an der Stelle, wo du dich die ganze Zeit nur gehetzt und genervt fühlst, nicht so gut aufgehoben sein könntest. Okay, aber das ist deine eigene Entscheidung. Jetzt zurück zum Thema. Also die gehen in die Arbeit, empfinden da wenig Leidenschaft, dann kommen sie irgendwann gegen Abend nach Hause, machen sich noch schnell was zu essen, treffen vielleicht noch kurz irgendwie einen Freund oder die Frau oder wie auch immer. Und dann sitzt man entweder gemeinsam oder alleine auf der Couch, guckt irgendeinen Film, isst entweder dort oder hat schon davor gegessen und dann geht's schlafen. Ach so, und was ich vergessen habe zu sagen, ist ja, man geht ja nicht schlafen, wenn man müde ist, sondern man will ja trotzdem noch unbedingt den Film fertig gucken, weil sonst hat man ja noch gar nichts für sich getan. Das Wochenende sieht dann meistens ein bisschen anders aus, da kommt man dann auch noch zu ein paar anderen Dingen. Manchmal gibt es auch eine Verabredung, manchmal geht man auch ins Kino, manchmal ist man aber auch so fertig, dass man einfach gar nichts tut und zu gar nichts kommt und gar nichts schafft. Und außerdem ist ja auch noch alles Mögliche liegen geblieben von der Woche und das muss man ja auch noch nachholen. Tja, klingt ganz schön abschreckend. Wenn ich das so meiner Tochter erzählen würde, ich glaube, die möchte nicht erwachsen werden. Und ganz ehrlich, das ist auch so der Punkt, weswegen ich ganz lange nicht erwachsen werden wollte und ganz lange zum Beispiel mein Studium nicht abschließen wollte oder so, weil ich wahnsinnig Angst vor dieser 40-Stunden-Woche hatte und wahnsinnig Angst davor, so fremdbestimmt zu sein. Und der Witz ist, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich trotzdem komplett fremdbestimmt war, obwohl ich gar nichts von diesem 40-Stunden-Arbeitsalltag hatte. Und diese Fremdbestimmung hatte nichts damit zu tun, dass da irgendwie der Arbeitgeber ist, der mir irgendwie was diktiert oder so, oder die Universität sagt, dass das und das und das, sondern einfach, weil ich Dinge nicht für mich getan habe. Weil ich Dinge nicht getan habe, weil sie aus meinem tiefsten Herzen sich so anfühlen, als ob sie jetzt richtig sind, sondern weil ich sie getan habe, um irgendetwas Bestimmtes zu erreichen, jemand Bestimmtes zu sein, irgendwie sowas in der Art. Ich hatte ja in der Folge über die Erfolge, also der letzten richtigen Podcast-Folge, schon darüber gesprochen, wie vergiftend es eigentlich ist, immer nur die Dinge, die wir tun, an dem zu orientieren, was das Resultat, was die Erwartung, was der Erfolg dahinter sein soll. Weil eben diese Freude an der Handlung, diese Hingabe für den Moment wegfällt und verloren geht. Und ich damit genau genommen die Sache, die ich tue, nicht mehr für mich tue, sondern für einen Moment, der vielleicht nie eintritt, der irgendwo in der Zukunft liegt und von dem ich sozusagen in dem Moment sofort abhängig werde. Und wie gesagt, ich habe auch ganz lange ein Leben geführt, was so war, was davon eindeutig geprägt war. Und es ist mir jetzt auch an Weihnachten, an diesen ganzen Feiertagen wieder total aufgefallen, weil das und das gehört sich doch so und das macht man doch so. Und was würde dann der und der sagen, wenn der wüsste, dass ich das und das nicht so mache? Und dabei könnte es uns eigentlich so egal sein. Eigentlich könnten wir uns so wohlfühlen mit dem, was wir wollen, wie wir uns gut fühlen und nicht wie irgendjemand irgendetwas von uns eventuell erwarten könnte und irgendetwas darüber sagen könnte. Und das Ganze hat eigentlich noch eine erschreckendere Tiefe, denn wir sind wirklich Weltmeister darin, uns beschäftigt zu halten im Außen. Es ist nicht nur, wie ich in dieser Black Friday-Folge vor ein paar Wochen gesagt hatte, der Konsum, der uns total ablenkt von den Dingen, die wir eigentlich wollen oder so, sondern es ist eigentlich so, dass wir selbst uns durch all diese Anforderungen, die wir an uns stellen, weil wir denken, dass wir jemand Bestimmtes darstellen oder sein müssen, davon entfernen, wer wir eigentlich sind und auch beschäftigt halten, abgelenkt halten davon, was wir eigentlich tun wollen und wie wir uns eigentlich fühlen wollen. Und im Extremfall artet das dann aus im Sinne von einem extrem hohen Alkoholkonsum, Zigaretten, überhaupt irgendwelchen Drogen. All diese Dinge sind ja eigentlich charakteristisches Merkmal dafür, dass ich mich ablenken möchte, dass ich Dinge betäuben möchte. Ja, es kann mal gut sein, ein halbes Glas Wein zu irgendeinem Essen zu trinken, weil es gut schmeckt. Aber die Wirkung brauche ich nicht. Und es gibt heutzutage hervorragenden alkoholfreien Wein. Man muss sich nur ein bisschen durchprobieren. Du merkst es an dem, was ich gerade sage. Ich trinke eigentlich in der Regel keinen Alkohol. Aber nicht, weil ich das irgendwie bei irgendjemandem verurteile oder verteufle oder sage, hey, das darf nicht oder sonst wie. Wenn ich das möchte, mache ich das. Aber ich brauche das einfach gar nicht. Ich brauche das weder, um feiern zu können. Ich brauche das weder, um losgelöst zu sein, noch um irgendwelche Gefühle irgendwie runterdrücken oder mich irgendwie ausgeglichen zu fühlen oder sonst etwas. Ganz im Gegenteil, mich beunruhigen inzwischen alle Dinge, die irgendetwas betäuben. Ich hatte im Vorfeld zu meinem Staatsexamen tatsächlich auch so, ich glaube, das waren so Lavendelölkapseln oder sowas, von einer guten Freundin von mir bekommen, die meinte, ja, nimm das doch und guck mal, wie das auf dich wirkt. Vielleicht nimmt das ja die Nervosität. Bei mir hat das voll viel geholfen. Und ich, Idiot, habe tatsächlich eine davon genommen an einem Abend. Also es war nicht direkt davor, ich glaube, es waren 3, 4 Tage vorher. Mir ging es so schlecht. Und zwar nicht so schlecht, weil das jetzt irgendwie voll was ausgelöst hat. Doch, es hat was ausgelöst. Es hat nämlich tatsächlich dazu geführt, dass ich die seltsamste Panikattacke meines Lebens hatte. Ich hatte eine Panikattacke, ohne Angst zu fühlen. Das war wirklich komisch. Und die Panikattacke kam. Ja, ich weiß gar nicht, fange ich so an? Ich glaube, ich fange andersrum an. Also was das Ganze gemacht hatte, also diese Kapsel bei mir war, es hat alles logischerweise betäubt. War ja auch Grund dafür, also war ja auch so gedacht, also Beruhigung reinzubringen. Das hieß aber, ich hatte auf einmal, und da bin ich ja recht gut drin, keinen Zugang mehr zu meinen Gefühlen. Und das war wahnsinnig beunruhigend und hat mich echt erschreckt. Und jetzt muss man wissen, also ich hatte ja nicht nur die postpartale Depression, sondern durch eine schwere Geburt von meiner Tochter und allem Möglichen, was da schiefgelaufen ist, auch eine posttraumatische Belastungsstörung mit eben solchen Todesangst-Panikattacken, die eigentlich immer getriggert waren von verschiedenen medizinischen Themen. Also zum Beispiel war Corona ein ganz großes Problem für mich oder generell so dieses Nicht-Atmen können war irgendwie damit total verknüpft. Und auch eben die Einnahme von irgendwelchen Medikamenten, die ich nicht kenne und die dann irgendwie eine Wirkung haben, weil ich auf ein Medikament mal total blöd reagiert hatte und auch im Krankenhaus gelandet bin. Jedenfalls hatte mich das wahnsinnig eben beunruhigt, diese Wirkung. Ich hatte voll Angst gekriegt, dass ich jetzt keinen Zugang mehr zu meinen Gefühlen und zu mir habe und hatte eben wirklich voll die Panikattacke. Aber eben mit dem interessanten Zustand, dass diese Angst irgendwie unterdrückt war. Also es war wirklich gruselig. Und wenn man gewohnt ist, mit den Gefühlen selber zu leben und zu arbeiten und damit was zu machen und das eigentlich Ausdruck von Lebendigkeit ist, dann ist das wirklich ein erschreckender Zustand. Insofern ist diese Geschichte eigentlich, also die soll dir bitte als Reminder oder Werbung oder wie auch immer dienen. Hey, bitte bleib bei deinen Gefühlen. Es ist so wichtig, weil das eigentlich, auch wenn die negativ sein mögen, auch wenn du sie halt negativ konnotierst, das ist, wie du dich in dem Moment fühlst, weil irgendwelche Umstände dazu beitragen, dass du dich so fühlst. Das heißt, dieses Betäuben oder dieses Wegnehmen oder dieses Ablenken davon, was wir die ganze Zeit machen, indem wir uns total beschäftigt halten und eigentlich immer nur in diesem Außen agieren, anstatt in uns reinzugucken, nimmt uns eigentlich die Möglichkeit, uns so zu transformieren, dass wir uns auch im Inneren bei uns zu Hause und wohlfühlen. Dass es gar nicht nötig wäre, überhaupt jemals wieder die Frage zu stellen, was tust du eigentlich für dich? Weil alles, was du tust, automatisch Ausdruck von dir sein wird, weil alles andere sich einfach nicht mehr authentisch anfühlt und auch einfach nicht mehr in dein Leben passt und keinen Platz mehr hat. Weil du dir selbst einfach irgendwann so viel wert bist, dass das einfach alles rausfliegt von alleine. Und glaub mir, ich konnte ganz, ganz lange zum Beispiel keine gesunden Grenzen in meinem Leben setzen. Beziehungsweise ich konnte eigentlich gar keine Grenzen in meinem Leben setzen. Ich hatte immer das Gefühl, ich schmeiße jemanden raus, wenn ich eine Grenze setze. Und inzwischen ist es so angenehm, mit Leuten auch zu interagieren, die auch Grenzen setzen, weil du dich immer wohlfühlst, weil es immer automatisch ein ganz offener Raum des Gemeinsamen ist, weil jeder weiß, dass der andere selber auf seine eigenen Bedürfnisse guckt. Und damit totale Freiheit entsteht. Und um gerade mit diesem Begriff der totalen Freiheit den Bogen hin zu dem juristischen Thema, das ich dir heute gerade ein bisschen näher bringen möchte, zu spannen, es passt nämlich gerade ganz gut, wie mir auffällt, genau, diese Freiheit, das zu tun, was wir wollen, haben wir ja nicht im Staat. Es gibt eben diese Gesetze, die da eben einschränkend wirken. Und gerade bei diesen Dingen, die wir zur Ablenkung und zur Betäubung und so weiter tun, fällt es ja auch ganz deutlich auf. Wir haben ganz deutliche Einschränkungen, wer wann Alkohol trinken darf. Wir haben ganz deutliche Einschränkungen, welche Drogen man nehmen darf, nämlich ungefähr keine. Und das hat eigentlich seinen Grund. Und das führt uns zur Aufgabe von Gesetzen, die weit über diese bloße Sanktionierung hinausgeht. Denn es geht gar nicht darum, irgendwie darüber Geld einzunehmen, dass man irgendjemanden mit Drogen erwischt. Ganz im Gegenteil, wenn man das häufiger tut, landet der am Ende noch im Knast und damit kostet das ganz schön viel Geld den Staat. Nein, es geht eigentlich darum, Bürger also vor dem zu beschützen, da irgendwelche Schutzlinien aufzubauen und zu sagen, hey, das ist was, was wir nicht tolerieren, weil das gefährlich sein könnte. Klar, das ist nicht ganz stringent da irgendwie durchgezogen. Zum Beispiel ist Alkohol deutlich gefährlicher als andere Drogen, die teilweise verboten sind. Hat aber natürlich alles auch immer irgendwie einen historisch gewachsenen Kontext, den man da nicht vergessen darf. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man eigentlich mal so ein bisschen ein Augenmerk darauf richtet, wofür eigentlich Gesetze gemacht werden. Weil ich finde schon, dass wir dazu tendieren, das eigentlich immer als Verbote zu verstehen und gar nicht sehen, dass genauso Freiräume entstehen oder überhaupt Räume für bestimmte Dinge erst möglich werden, wenn man bestimmte Regeln hat, an die sich alle halten. Ich finde gerade, um bei dem Beispiel von gerade eben zu bleiben, es ganz beruhigend zu wissen, dass bestimmte Substanzen eigentlich verboten sind zu nehmen und damit so ein gewisser Schutz da ist, dass ich nicht tagtäglich mit jemandem zum Beispiel einen Vertrag schließe, der gar nicht zurechnungsfähig wäre, weil der eben total unter irgendeinem Rauschmittel steht. Genauso finde ich Minderjährigenschutz nicht nur aufgrund von irgendwelchen Schutz vor Rauschmitteln oder Genussmitteln wichtig, sondern dieses ganze System, worüber ich ja auch schon ganz viel in der Podcast-Folge erzählt habe, total wichtig, um eben den Jugendlichen einen Raum zu geben, wo er erstmal quasi sich selbst langsam erfahren kann in diesem Rechtssystem, in dieser Gesellschaft, ohne da die komplette Verantwortung als erstes zu haben und da dann auch reinwachsen zu können. Und so gibt es eigentlich bei jedem Gesetz, was irgendwie da ist und was vom Gesetzgeber erlassen wurde, einen Grund, also gibt es mehrere Gründe und nicht diesen reinen Sanktionierungsgedanken nur, der irgendwie immer nach außen so getragen wird. Eigentlich gibt es sogar sehr, sehr viel Statistik darüber, dass man nicht sich an Gesetze hält, weil man Angst vor der Sanktion hat und wir deswegen sehr, sehr viel Soft Law haben, also Gesetze, die gar nicht diesen krassen Sanktionierungsmechanismus dahinter haben, sondern die sich leichter von alleine regeln. Alleine dadurch, dass da auch viel mehr Mitsprache durch die Bevölkerung stattfindet. Wobei die Mitsprache der Bevölkerung auch genau etwas ist, weshalb sich eher sogar an Gesetze gehalten wird, weil es eigentlich, also die größere Sanktionierung den Menschen gegenüber ist eigentlich nicht dieses, boah, du kriegst eine Strafe und oder du gehst ins Gefängnis oder so, sondern das, was die anderen Leute als unpassend oder als Fehlverhalten ansehen. Also wenn ich aus meinem gesellschaftlichen System rausfalle, ist das natürlich eine viel höhere Sanktion, als mir der Richter jemals geben könnte. So, jetzt haben wir ganz zum Jahresanfang mal einen kleinen Querschnitt, einen ganz kurzen Abriss durch Gedanken der Rechtssoziologie gemacht. Ich hoffe einfach, dass du soweit da ein bisschen was für dich mitnehmen kannst, als dass du Gesetze an sich nicht mehr als negativ siehst, sondern verstehst, dass es, ja, dass sie mehrere Gründe haben können, warum sie sinnvoll sind und dass sie tatsächlich einen Raum erschaffen können, wo eben dieses Miteinander gut möglich ist und überhaupt produktiv möglich wird. Und ich hoffe, dass ich dich ein klein bisschen mit meiner Ansprache über was tust du wirklich für dich mal, ja, noch ein bisschen unterstützt habe, deine Vorsätze für dieses Jahr vielleicht noch mal ein bisschen anzugucken. Es gab im letzten Jahr ja auch schon eine Folge über diese Vorsätze und wann die tatsächlich überhaupt umsetzungsfähig sind. Vielleicht willst du die auch nochmal anhören. Das wäre jetzt die richtige Stelle dafür. Ich möchte dich aber nicht hier so einfach in den Raum entlassen, ohne noch irgendwie was Konstruktives mitzugeben. Irgendwie habe ich da gerade das Gefühl dazu, dass das eigentlich wichtig wäre. Ja, was kann ich dir mitgeben, um ein bisschen mehr zurückzufinden zu dem, was tue ich eigentlich für mich? Was du zum Beispiel machen kannst, könntest, also was du machen könntest, wäre, dass du dich wirklich hinsetzt und dir das mal aufschreibst. Was möchte ich denn überhaupt für mich tun? Was wäre denn was, was ich gerne tun möchte? Die meisten Menschen haben ja, und da habe ich leider lange auch dazu gehört, so diesen Bezug zu sich selber so sehr verloren, dass sie gar nicht mehr wissen, was ihnen eigentlich Spaß macht oder was ihnen gefällt. Und weißt du, das musst du auch nicht sofort alles so eine ganze Liste füllen können oder sowas. Wir haben so viel Zeit. Guck mal, wir haben gerade 365 Tage Leben geschenkt gekriegt wieder für das neue Jahr. Jeder Tag ist wie ein neues Leben und du kannst jeden Tag einfach auch entscheiden, ich mache jetzt was ganz anderes und dich neu ausprobieren. Meld dich doch zum Tanzkurs an. Buch doch diesen Workshop, mach doch, was dir gerade einfällt, wo du gerade so den Impuls hast, hey, vielleicht könnte das was sein. Und wenn es nichts ist, was hast du verloren? Eine Erfahrung mehr ist immer gut. Und dann weißt du schon mal, dass es das nicht ist. Und auch wenn es langweilig wird, tatsächlich meditiere. Das ist auch so ein Punkt. Mach das mal, probier das mal aus. Schau dir verschiedene Arten an. Mach das frei mit Musik für dich, einfach bei dir sein. Mach das ohne alles, dass du dich wirklich einfach nur 5 Minuten jeden Tag hinsetzt und gar nichts tust. Ich garantiere dir, dass wenn du das 2 Wochen durchziehst, dein Leben sich so grundlegend verändern wird. Oder mach gerne natürlich, schau mal in den Meditationskurs von mir oder sowas. Ich will das gar nicht so sehr als Eigenwerbung machen, sondern ich will dir einfach sagen, dieses nach innen in dich reingucken. wird so sehr bewirken, dass du auch automatisch viel mehr in dir zu Hause bist und viel mehr eben deine Dinge tust, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und deswegen nochmal der Hinweis, fang das Meditieren an. Das ist wirklich so, so, so hilfreich. Der Gegenentwurf sieht nämlich ganz, ganz, ganz anders aus, weißt du? Der Gegenentwurf zu diesem, ich lasse mich so treiben, ich reagiere nur auf die Dinge, die passieren um mich rum und übernehme gar nicht aktiv die Kontrolle, weil ich dazu gar keine Energie habe, ist nämlich, dass ich selber weiß, was ich möchte, dass ich selber klar bin in dem, was mir gefällt, was mir Spaß macht, was mir Freude macht und mich dann schließlich eben immer mehr und mehr zu mir bringt. Und dieser Gegenentwurf sieht dann eben auch im Alltag anders aus. Selbst im arbeitenden Alltag kann ich dir jetzt sagen, gut, ich arbeite ein bisschen anders als die meisten anderen Menschen, aber ich arbeite bestimmt 50, 60 Stunden die Woche mindestens. Und es sieht so aus, dass ich, bevor mein Wecker klingelt, wach bin und in mir schon dieses tiefe Gefühl von Dankbarkeit habe. Dankbarkeit für diesen neuen Tag, für die Dinge, die passieren werden, für all die Geschenke, die quasi da auf mich warten, weil da so viel Freude ist und so sehr meins ist überall. Und ich stehe dann auf und meditiere eben als allererstes, sofern das meine Tochter irgendwie zulässt. In der Regel macht sie da aber mit. Also entweder sie schläft noch oder sie kuschelt sich an mich und lässt mich meditieren oder sie meditiert tatsächlich auch selber mit. Und da mache ich einfach so eine Check-in eben bei mir und bin bei mir auch angekommen und mit allem an Energie auch da in dem Moment. Und dann geht's eben raus in den Tag, in dem ich als erstes eben für mein Kind auch die Sachen fertig mache, sie in den Kindergarten bringe und ich dann meine Zeit so strukturiert habe, dass ich für mich auch da Pausen drin habe, wo ich auch nochmal zu mir kommen kann und ganz klar irgendwie Intentionen für die weiteren Schritte auch setzen kann. Aber ich bin natürlich auch ganz, ganz viel in diesem Geben drin, aber das kommt aus einem anderen Gefühl, weil ich genau weiß, wo meine Grenze liegt und wo sie nicht liegt. Und ich deswegen in der Regel in 90% der Fällen ganz bei mir bin und bleibe. Und so komme ich dann quasi von der Arbeit heim, hole mein Kind ab und bin immer noch bei mir, ohne eben in diesem überfordert, überlastet Zustand zu sein. Den habe ich schon manchmal auch, aber wie gesagt, 10% der Tage maximal. So, und jetzt war gleich mal mein Mikro weg. Gott sei Dank habe ich ein zweites. Der Strom war leer. Ich muss das eindeutig mal aufladen. Jedenfalls ist dann bei dem Nachhausekommen, je nachdem, was dann eben ansteht, ob eben meine Tochter jetzt dran ist oder ob irgendwas anderes noch für mich dran ist, also das sortiere ich schon sehr klar und bin sehr absichtsvoll in meiner Intention und in meiner Ausrichtung, was ich mit meiner Zeit anfange, was unheimlich wichtig dafür ist und was eben ganz wichtig verbunden ist mit diesen Wünschen, was möchte ich denn für mich tun und wo sind denn überhaupt meine Werte? Und dann entsteht eben dieser Raum für das, was jetzt dann sich ausdrücken darf und kommen darf. Und das mache ich dann auch. Also, wenn ich mir Dinge vornehme, dann ist es nicht so, dass ich die nicht schaffe, weil ich so energielos bin, sondern selbst wenn ich energielos bin, mache ich sie trotzdem, weil ich weiß, dass es wie eine Enttäuschung sich selbst gegenüber ist, es nicht durchzuziehen und jede dieser Enttäuschungen auf so eine Abwärtsspirale nach unten führt. Und wenn ich abends in mein Bett gehe, dann bin ich erfüllt. Und dann bin ich so dankbar für diesen Tag und was er alles gebracht hat und bin so neugierig, was am nächsten Tag passiert. Und ich kann dir sagen, ich bin eine Frau, das heißt, es klappt nicht immer. Es gibt so Tage, wo das nicht so ist. Das ist auch in Ordnung. Und da kann man milde mit sich sein. Es ist vollkommen okay, dass das nicht 100% der Zeit immer so ist, aber das sollte die Überhand sein und nicht dieses andere Bild, was wir irgendwie von Leben oder eher Überleben haben, was so sehr gekennzeichnet ist durch diese Ablenkung, durch dieses Reagieren im Außen und gar nichts mehr mit Schöpferkraft in einem selbst zu tun hat, mit dem Ausdruck der eigenen Identität im Außen. Und das nenne ich Leben. Und das ist so, so, so gut und so wichtig. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Produktives noch mitgegeben. Ich hoffe, da war jetzt auch noch vielleicht ein Impuls für dich dabei, womit du jetzt was machen kannst konkret. Und ja, ich wünsche dir Ich wünsche dir natürlich einen guten Start ins neue Jahr, das habe ich aber schon gesagt. Aber ich wünsche dir, dass du dieses Jahr diese, jetzt sind es ja nur noch 364 Tage, oder haben wir ein Schaltjahr? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist denn für ein Jahr? 25 könnte es sogar sein. Es gibt doch immer diese, naja, egal. Also ich tippe mal, es ist keins, aber ich weiß es nicht. Also jetzt diese 360 plus Tage, sagen wir es mal so, dass du jeden davon nutzen kannst, um ein klein bisschen mehr zu dir zu kommen und immer mehr von dir quasi auspacken kannst und immer mehr ganz bei dir sein kannst, so dass wir uns im nächsten Jahr genau an dieser Stelle sprechen können und einfach irgendwie, ja, du mir quasi erzählen könntest in einer Podcast-Folge, wie strahlend alles ist und wie leicht alles geworden ist und wie sehr du jeden Tag feierst, wo du aufwachst und dir denkst, boah, danke, dass ich diesen Tag geschenkt gekriegt habe und danke, dass das alles kommen darf. Ja, das wünsche ich dir fürs neue Jahr. Ich weiß, kleine Wünsche, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Fühl dich auf jeden Fall gesehen, fühl dich umarmt und bis ganz bald. Alles Liebe, deine Kiranje.